Ja, also es freut mich, dass ihr euch mit mir interessiert für diese schöne Lehrrede über die körperbezogene Achtsamkeit, auf den Körper gerichtete Achtsamkeit, zum Körper gegangene Achtsamkeit wörtlich. Die, die es nachlesen wollen, ist in der mittleren Sammlung, Nummer 119. Und ist eine relativ lange Lehrrede, obwohl es in der mittleren Sammlung ist. Ist eher eine mittellange. Darum wäre ich die inhaltlich für uns nicht unmittelbar interessanten Abschnitte nur zusammenfassen. So wie die Einführung zum Beispiel. Das kriegen wir trotzdem ein schönes Bild. Die Mönche sitzen nach dem Almosengang, nach dem Essen zusammen in der Halle und dann taucht ein Gespräch. Thema auf, und zwar denken Sie sich oder besprechen Sie, wo ist es denn? Es ist wunderbar und außerordentlich, Freunde, wie vom Erhabenen, der kennt und sieht, der verwirklicht und ganz erwacht ist, erklärt wurde, dass die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit große Frucht, großen Vorteil bringt, wenn sie entfaltet und geübt wird. Da haben die Mönche einen inspirierten Austausch gehabt drüber, der nur dadurch unterbrochen wurde, dass der Buddha dazugekommen ist. Der hat dann den Nachmittag über in seiner Kutti meditiert, in seiner Hütte meditiert und ist dann am Abend da dazugekommen. Also die haben auch ziemliche Ausdauer gehabt, die Mönche, wenn sie nach dem Essen, nach dem Almosengang, das ist ja noch am Vormittag, den ganzen Nachmittag sich darüber unterhalten haben, wie erstaunlich und außerordentlich es ist, dass der Buddha gelehrt hat, dass die auf den Körper gerichtete Achtsamkeit große Frucht und großen Nutzen bringt. Die waren da richtig begeistert davon. Vielleicht können wir uns da auch so ein bisschen in das Ambiente hineinfühlen, wenn wir das so hören. Der Buddha kommt eben dann dazu und fragt, ja, Mönche, welches Gespräch habe ich da jetzt gerade durch mein Erscheinen unterbrochen, und dann sagen sie ihm das. Und der Buddha fragt dann, ja, und wie meint ihr, kann man auch die körpergerichtete Achtsamkeit so entfalten, dass sie tatsächlich große Frucht und großen Vorteil bringt? Da jetzt ist sozusagen die Bühne freigegeben für die Lehrrede, mit der wir uns beschäftigen, und für die Themen, die der Buddha da jetzt anführt. So, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, merkt ihr vielleicht, weil ich das ja immer mir selber nochmal zurecht übersetze. Bin da so ein bisschen besserwisserin, anspruchsvoll, was Übersetzungen angeht. Und der Buddha listet jetzt den Mönchen, die dazuhören, eine ganze Reihe von Übungen auf, die alle mit dem Körper zu tun haben. Als Randbemerkung, er spricht ja ausschließlich mit Mönchen, und darum ist sagt man, die exemplarische Person, die die Übungen macht, auch immer ein Mönch. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Übung nur für Mönche möglich ist. Und das ist auch der Grund, warum das dann manchmal in der männlichen Form ausgeführt wird. Also nicht, dass das zu Missverständnissen führt. So, dann habe ich das jetzt quasi schon paraphrasiert. Diese Übungen habe ich ja ganz am Anfang schon angedeutet. Die sind auf den ersten Blick sehr unterschiedlich und facettenreich. Trotzdem hängt der Buddha ans Ende jeder Übung seine bestimmte sich wiederholende, man könnte sagen, eine Gebrauchsanleitung oder auch vielleicht eine Vorschau, was dann passieren kann, eine Ausrichtung, so vielleicht ein Tipp, was man damit jetzt anfangen soll. Und bevor wir uns den einzelnen Übungen widmen, dachte ich, wäre es sinnvoll, uns mal mit dem zu beschäftigen, weil das dann wirklich den Kontext bildet, in dem wir diese einzelnen Übungen alle sehen sollten in dieser Lehrrede. Es muss nicht heißen, dass wir die immer so sehen müssen. Also die von euch, die sich selber mit den Lehrreden ein bisschen beschäftigen, werden ja wissen, dass wir diese Übungen auch in der Satipatthana Sutta finden, in der Lehrrede, die Grundlagen der Achtsamkeit. Und da ist dieser Nachspann nach jeder Übung ein bisschen anders. Ja, also das kann uns vielleicht auch einen Hinweis darauf geben, dass wir diese Übungen auch flexibel einsetzen können, je nach Bedarf, je nach Situation, je nach Möglichkeiten, auch die die Situation uns als Praktizierende dann bietet. Während er so, ich lese es einfach mal ganz vor und dann schauen wir uns die einzelnen Begriffe an. Ich finde, die sind alle sehr aufschlussreich dafür, wie wir dann tatsächlich praktizieren werden. Während er so unberauscht, einsatzfreudig, beharrlich verweilt, schwinden seine Erinnerungen und Einstellungen, die mit dem Hausleben zu tun haben. Mit dem Schwinden wird sein Geist innerlich zum Stehen gebracht, setzt sich, wird einheitlich und sammelt sich. Auf diese Weise entfaltet ein Mönch auf den Körper gerichtete Achtsamkeit. Die mit dem Hausleben verbundenen Erinnerungen und Einstellungen, man könnte statt Hausleben auch sagen Alltagsleben, oder Aya Kema hat immer, wie hat sie gesagt, die Marktplatzebene hat sie das genannt, also das, was wahrscheinlich eure Meditation trotzdem zumindest durchzogen hat, wie ihr jetzt eine halbe Stunde gesessen habt, gedacht habt, was heute passiert ist, was morgen noch passieren wird, was nächste Woche passieren wird, was man im Supermarkt noch alles kaufen soll und wann man die Steuererklärung machen wird und so weiter. Einfach das, was unseren Alltag normalerweise eben einfach bestimmt, die Gedanken darüber, wie wir diesen Alltag bewältigen. Und das heißt ja nicht, dass diese Gedanken irgendwie schlecht sind oder böse sind, aber wenn wir Achtsamkeit entfalten wollen, dann sind diese Erinnerungen und Einstellungen etwas, was uns massiv beeinträchtigt. Zum einen die Erinnerungen, wirklich konkret, was wir erlebt haben, und nicht zu unterschätzen die Einstellungen, die daraus entstehen, die Angewohnheiten, die Denkmuster, die daraus entstehen, dass wir unserem Geist leider so oft erlauben, einfach nur nach dem Zufallsprinzip oder nach irgendwelchen biologischen Hirnmustern seine Gedanken auszuspinnen. Ja, wie oft am Tag ist das der Fall, dass wir einfach so auf Zufallsgenerator schalten und der Geist produziert irgendetwas jetzt zum Thema Alltag. Wenn wir jetzt mal erkannt haben, dass diese Erinnerungen und Einstellungen, die mit dem Alltagsleben zu tun haben, zumindest für unsere Achtsamkeitspraxis auch ein Hindernis und ein Problem darstellen können, dann haben wir schon mal eine konkrete Aufgabe. Ja, dann haben wir schon mal sozusagen das erste Hindernis, die erste Hürde erkannt und festgelegt. Ich stelle mir das immer so vor, wie, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn man in das Schlaraffenland möchte. Gibt es das in Deutschland, die Vorstellung für Kinder, wenn man ins Schlaraffenland möchte und dort fliegen dann die gebratenen Tofu-Würstchen herum. Aber wenn man dahin möchte, muss man sich zuerst durch so einen Berg aus langweiligen Grießbrei irgendwie durchkämpfen. Und so ein bisschen so ein Riesenberg von langweiligen Grießbrei ist das mit diesen Alltagsgedanken. Die sind jetzt nicht so, dass man daran denkt, irgendwen zu erwürgen und das ist was ganz Unheilsames. Das ist nichts Dramatisches, aber gerade durch diese 0815 Alltäglichkeit haftet das sehr an unserem Geist, ne? Weil es einfach so normal ist, dass das, womit wir uns, sage ich mal, grob geschätzt zu 80% unserer Zeit identifizieren. Ich bin der, der die Probleme hat, ich bin der, der den Alltag hat und so, da wurschtle ich mich so durch. Und wenn wir erkannt haben, dass es jetzt nicht der Idealzustand ist, einfach nur sich diesem Zufallsgenerator zu überlassen, dann haben wir ja schon mal eine schöne Aufgabe, aber eben auch eine ganz schöne Aufgabe. eine ordentliche Aufgabe. Darum verwendet der Buddha ja auch gleich drei Ausdrücke, drei Eigenschaftsworte, die das nochmal unterstreichen, dass das jetzt hier kein Spaziergang wird. Sich diesen Erinnerungen und Einstellungen des Alltagslebens, des Hauslebens zu stellen. Also wie sollen wir praktizieren? Unberauscht, das denke ich nachvollziehbar, was damit gemeint ist. Wie oft kommt man in so einen Gedankenrausch und merkt das gar nicht? Oder es ist ja vielleicht ähnlich wie bei einem normalen Rausch, bei einem Alkoholrausch, wenn man da drin ist, dann merkt man gar nicht, wie kindisch man sich vielleicht schon benimmt oder wie unklar man schon überhaupt noch denken und sprechen kann. Und erst am nächsten Tag dann, wenn man sich dann noch an erinnern kann überhaupt, dann fällt einem vielleicht ein, das war ja vielleicht ziemlich peinlich, was ich da gemacht habe. Also ich kann mich da zum Glück nur als ferner Zukunft, ferner Vergangenheit da überhaupt noch dran erinnern, ihr sicher auch. Aber als Metapher taugt das trotzdem ganz gut. Diese Appamatta, das wird normalerweise auch so als unermüdlich übersetzt. Und die ganz ursprüngliche Bedeutung ist aber eben unberauscht. Also, und das hängt ja auch miteinander zusammen. Ne? Warum berauschen sich Menschen? Weil sie irgendwie ihre Hemmungen ablegen wollen, weil sie nicht mehr klar sein wollen, weil sie nicht mehr ihren Prinzipien folgen wollen, weil sie da ausbrechen wollen. Und hier haben wir aber Prinzipien. Ne? Ein Grundprinzip ist, ich möchte es mal mit meiner Achtsamkeit beim Körper bleiben. Das wird ja wohl nicht zu viel verlangt sein, eine halbe Stunde meinen Atem zu betrachten. Ja? Und dann kommen aber die Erinnerungen und die bringen dann im Schlepptau ihre Freunde mit, die Einstellungen und Denkgewohnheiten. Und ruckzuck ist das nicht mehr selbstverständlich, dass der Geist wirklich das macht, was wir eigentlich gerade mit ihm machen wollten. Ja? Ist da eigentlich nicht so viel verlangt, einen Geist zu haben, der auch mal ein bisschen das macht, was man möchte. Also unberauscht zu sein, einsatzfreudig zu sein, das spricht auch wieder für diese Tatkraft, die es da schon einmal braucht. Atapi. Denke ich klar, dass der Buddha damit uns einfach auch ermuntern will, da ruhig gegen den Strom zu gehen und eine Zeit lang dabei zu bleiben und beharrlich zu sein. Das ist der nächste Begriff, der hier noch vorkommt. Also auch nicht zu schnell dann aufzugeben, wenn man merkt, dass da habe ich mich ja auf ganz schön was eingelassen. Wenn ich jetzt einmal wirklich versuche, meine Achtsamkeit auf so ein einfaches Objekt für den Körper zu richten und es fängt an, drunter und drüber zu gehen. Hier als kleine Nebenbemerkung, gerade mit beharrlich, Einsatzfreude, das klingt jetzt vielleicht so nach, ich muss nur einfach mich stark genug auf meine Nasenspitze konzentrieren und dann werde ich das schaffen, quasi mit Gewalt die Gedanken irgendwie aus meinem Geist zu drücken. Und das ist ja gar nicht mal so gemeint. Also es ist schon eine Funktion der Achtsamkeitspraxis insgesamt, dass wir diesen inneren Muskel oder diese innere Fähigkeit trainieren, uns mal auf ein Thema zu fokussieren. Aber das ist nur ein Aspekt der Achtsamkeitspraxis. Ich teile das immer gerne in zwei Bereiche auf. Buddha macht das auch manchmal. In dem Kontext hat er es jetzt nicht so explizit erwähnt, aber wenn man die Worte auch gut kennt, die er verwendet, dann blitzt das immer so ein bisschen durch. Also die Achtsamkeitspraxis hat diese beiden Hauptfacetten, Sati und Sampajanya. Und Sati ist die Aufmerksamkeit im eigentlichen Sinne. Eben ich habe die Fähigkeit, meine Aufmerksamkeit auf etwas zu richten. So wie ihr jetzt hoffentlich auf das, was ich sage. Ne? Und, das Handy schaltet man aus oder selbst wenn es läuten würde, wenn die Aufmerksamkeit ganz interessiert wäre, dann würde man dann nicht abheben oder würde es gar nicht richtig merken. Das ist die Kraft der Aufmerksamkeit. Und quasi der Zwilling von dieser Aufmerksamkeit ist die Wissensklarheit, das Sampajanya. Also wir sind nicht einfach nur aufmerksam, damit ich dann aufmerksam bin und alles ist gut, sondern ich will ja auch was verstehen, ich will was lernen, ich will was wissen. Und die beiden unterstützen und fördern sich gegenseitig. Dass die Aufmerksamkeit die Klarheit fördert, ist, denke ich, auf den ersten Blick offensichtlich. Ne? Wenn ich nicht abgelenkt bin, dann kann ich auch mit meiner Wissensklarheit irgendwas verstehen. Aber auch andersrum ist das möglich, dass ich mit Hilfe der Wissensklarheit mal auch einen es nicht nur ein mechanisches Gegenwicht zur Zerstreutheit des Geistes schaffe, sondern auch ein inhaltliches, verständnismäßiges Gegengewicht. Also quasi ein Gegenargument zu diesem, ja, das Einzige, was mich interessiert, ist den Geist zufällig irgendwas denken lassen. Wenn wir ein Gegenargument haben, gegen das, was im Alltagsleben so wichtig und so hinreißend ist. Wenn wir da jetzt ein bisschen dranbleiben mit unserer Unberauschtheit, Einsatzfreude und Beharrlichkeit, dann stellt uns der Buddha in Aussicht, dass diese Erinnerungen und Einstellungen auch allmählich zum Schwinden kommen. Und zwar, der Buddha hat dann auch eine ganz interessante Art, das auszudrücken, zumindest in seiner Sprache. Ich habe das eben auch versucht, hier ein bisschen einfließen zu lassen. Dem Schwinden wird der Geist innerlich zum Stehen gebracht. Also erst muss man mal stehen bleiben und dann setzt sich der Geist und dann wird er einheitlich und sammelt sich. Ja, also vielleicht erlebt ihr das dann auch manchmal in der Meditation. Der Geist ist zwar schon, kommt zwar schon ein bisschen raus aus diesem Gedankenwettlauf, er kann schon stehen bleiben, aber ist noch nicht wirklich, kann sich noch nicht niederlassen. Ja, dann kann das auch schön sein, das da hier mal gelesen oder gehört zu haben vom Buddha, sagt, ja, erstmal stehen bleiben und dann setzen und dann einheitlich werden und dann kann der Geist sich auch sammeln. Und dann anhand, das war jetzt diese mal grob zusammengefasst, dieser Nachspann, den der Buddha hinter jede Übung stellt. Und da haben wir schon eine ziemlich deutliche Ausrichtung, wofür der Buddha jetzt hier die Körperachtsamkeitsübungen gedacht hat, in diesem Kontext. Also wenn wir Körperachtsamkeit so praktizieren wollen, dass große Frucht und großer Nutzen dabei rauskommen, dann so, sagt der Buddha. Die große Frucht und der große Nutzen sind hier eben eine Möglichkeit, den Geist zu sammeln, die nicht nur rein von unserer von unserem Konzentrationstalent oder unserem Konzentrationstrainingsgrad abhängt, sondern auch von unserer Weisheit. Die Achtsamkeit auf den Körper finde ich auch deswegen spannend, weil wir vielleicht drauf kommen, dass dieses so bequeme, einfache Konzept, das wir von unserem Körper haben, wo wir denken, ich weiß genau, was das ist, dass die vielleicht zu wackeln anfängt. Auch durch ganz einfache Übungen. Mal einfach einen neuen Blick auf den Körper werfen kann. Und heute besprechen wir, wie das von der intuitiven Seite her gemacht wird. Mit intuitiv meine ich durch das unmittelbare Erleben. Und morgen wird es noch mehr darum gehen, wie das auch kontemplativ gemacht werden kann. Also wie wir die Wahrnehmung über unseren Körper beeinflussen können, dadurch, dass wir andere Wahrnehmungen des Körpers uns vor Augen führen. Aber wie gesagt, heute geht es mal primär darum, das direkte Erleben des Körpers zum Thema der Achtsamkeit zu machen. Und das ist das erste Thema, der Atem, den wir auch schon angefangen haben. Die Atemachtsamkeit ist ja quasi das Aushängeschild der buddhistischen Theravada-Meditationspraxis. Also ich nehme an, dass alle von euch damit irgendwann mal zum ersten Mal in Berührung gekommen sind, beim ersten oder zweiten Meditationsabend, den ihr vielleicht mal gemacht habt. Und leider muss man sagen, wird aber diese Atembetrachtung manchmal nicht ganz, die da gelehrt wird, nicht ganz dem gerecht, wie der Buddha uns das hier vorschlägt, wie wir Atembetrachtung machen können, so dass sie große Frucht und großen Nutzen bringen. Also an der Stelle vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis. Die Meditationstechniken, die wir heute und morgen durchnehmen, das sind Anregungen an euch. Es soll jetzt nicht irgendeine andere Meditationsform kritisieren. Es ist auch nicht so gedacht, dass ihr jetzt von jetzt an nur noch das machen sollt und alles andere vergessen sollt. Aber mich würde es freuen, wenn es euch und eure Praxis bereichert. Wenn ihr Interesse daran habt, euren Geist zu sammeln, was ich hier quasi bei diesem Nachspann ganz am Schluss das Endresultat habe, wenn das in eurem Interesse liegt, dann lasst euch einfach vom Buddha ein paar zusätzliche Werkzeuge in den Werkzeugkoffer legen. Also das in ein Werkzeug zu investieren, das weiß jeder Handwerker, das ist eine sinnvolle Investition, auch wenn es vielleicht am Anfang man gar nicht weiß, wie man da drehen und schrauben muss. Und da hätte ich doch meinen alten Schraubenzieher genommen. Der ist zwar schon ganz ausgebissen, aber zumindest weiß ich, dass er nicht funktioniert. Oder wie er nicht funktioniert. Oder auch schon funktioniert. Natürlich gibt es ganz verschiedene Methoden, die funktionieren können. Und da wäre vielleicht schon eine Erleichterung an alle, die bis jetzt damit gehadert haben, funktioniert meine Atembetrachtung oder nicht. Ich würde da als Kriterium gar nicht so sehr nehmen, falle ich dann da in irgendeinen Verzückungszustand, wenn ich mich nur lang genug auf die Nasenspitze konzentriert habe. Das ist nicht die Übung, um die es hier jetzt geht. Ich lese mal einfach vor, wie der Buddha sich das vorgestellt hat. Setzt sich ein Mönch hin, mag es im Wald, am Fuß eines Baumes oder in einer leeren Behausung sein. Er verschränkt die Beine, hält den Körper aufrecht und vergegenwärtigt sich den vorrangigen Stellenwert der Achtsamkeit. So atmet er achtsam ein, atmet achtsam aus. Wenn er lang einatmet, ist er sich bewusst, ich atme lang ein. Wenn er lang ausatmet, ist er sich bewusst, ich atme lang aus. Wenn er kurz einatmet, ist er sich bewusst, ich atme kurz ein. Wenn er kurz ausatmet, ist er sich bewusst, ich atme kurz aus. Er übt, ich atme ein und erlebe den ganzen Körper. Er übt, ich atme aus und erlebe den ganzen Körper. Er übt, ich atme ein und beruhige das Getriebensein auf körperlicher Ebene. Er übt, ich atme aus und beruhige das Getriebensein auf körperlicher Ebene. Also hier ist mal noch nichts von irgendwelchen überwältigenden Zuständen zu hören, sondern eine ganz einfache Übung, deren ersten Teil wir ja quasi am Anfang auch schon gemacht haben. Wir haben uns hingesetzt, den Körper in eine aufrechte Haltung gebracht und nochmal daran erinnert, dass jetzt die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit an erster Stelle stehen soll, und dann haben wir achtsam ein- und ausgeatmet. So weit sind wir quasi gekommen in der ersten Meditation heute. Dann hat der Buddha hier eine Sektion. Also vielleicht sage ich noch dazu, das wäre jetzt, wenn wir bei diesem alten, bei diesem gerade genannten Schema von Achtsamkeit als Doppelpack von Aufmerksamkeit und Wissensklarheit, dann wäre das jetzt eine Übung darin, aufmerksam, einfach achtsam den Atem zu spüren. Interessanterweise hat der Buddha dann als nächste Übung gleich einen Vorschlag, wie wir die Wissensklarheit stärken können. Und zwar, indem wir uns mit der Qualität des Atems beschäftigen. Hier mit der Atemdauer, mit der Länge eines Atemzuges. Also was könnt ihr dann in der nächsten Meditation auch dann gleich ausprobieren. Was für eine Art von Meditationshaltung, innerer Haltung ist das, wenn ich nicht den Atem betrachte, nur um irgendwie mich da schnell wegzubeamen oder sowas, sondern um wirklich ganz klar zu wissen, ja, wie ist der Atem jetzt? Ist er lang, ist er kurz, ist irgendwas dazwischen, ist er grob, ist er fein? Also es ist was anderes. Und mit diesen verschiedenen Aspekten der Achtsamkeitspraxis kommen wir jetzt hier einfach in Berührung. Und lernen vielleicht auch diese Dynamik zwischen den beiden kennen. Weil als nächstes kommt dann eine Übung, in der wir den ganzen Körper erleben sollen. Was bedeutet das, den ganzen Körper zu erleben? Also was haben wir normalerweise für einen Kontakt mit unserem Körper im Alltag? Ja, geht es wieder oft darum, den Körper über ein Konzept zu erleben, das sehr stark von unserem visuellen und gedanklichen Bild des Körpers geprägt ist. Also der Klassiker, wenn ich die Frage, was ist eine Hand? Daran denken, ja, sowas da mit so fünf Fingern dran und so einem Handteller und das ist eine Hand und da kann ich dir ganz viel drüber erzählen, was eine Hand ist. Ja, wenn es aber eure Augen schließt und die Hand einfach spürt, erlebt, dann erlebt ihr auch eine Hand, aber das ist was ganz anderes. Ja, das ist vielleicht etwas, wo man gar nicht mehr so genau sagen kann, ja, wo fängt das an und wo hört das auf und bin ich das überhaupt wirklich? Und wenn ich nicht mal genau sagen kann, wo das anfängt und aufhört, kann ich dann mit derselben Inbrunst behaupten, das bin ich oder das gehört mir. Das sind jetzt nur ein paar so kleine Ausläufer von dieser im Prinzip ganz einfachen Übungsanweisung des Buddha, beim Ein- und Ausatmen den ganzen Körper zu spüren. Und da merkt ihr schon, das hat jetzt plötzlich eine ganz neue, interessante Lernmöglichkeit sich da aufgetan. Über uns selbst, beziehungsweise über den Körper. Wenn wir das Ein- und Ausatmen verwenden, um den ganzen Körper zu empfinden, um den Körper über den Sinneskanal des Empfindens zu erleben, dann kommen wir auch damit in Berührung, wie sich dieser Körper anfühlt, der da jetzt sitzt. Ist ja, ein lustiges Phänomen, dass wir natürlich von früh bis spät unseren Körper empfinden, aber ihn die meiste Zeit nicht bewusst empfinden und dadurch den Empfindungen, die der Körper so ausspuckt, gesteuert durch Sinneseindrücke, durch irgendwelche Hormone oder Emotionen, die da herumschwirren, dass wir zwar natürlich das empfinden, was da im Körper passiert, aber uns dessen nicht bewusst sind und dann einfach so hinterherrennen, was Geist und Körper so zusammen ausbrauen. Und wenn sich der Körper zappelig anfühlt, dann zappeln wir hinterher. Und wenn er sich irgendwie unwohl fühlt, dann sagen wir, mir geht's nicht gut. Und wenn er aufgeregt ist, dann wollen wir am liebsten eine Decke springen. Weil wir es halt nicht anders kennen, als alles, was über diesen Körper daherkommt, das bin ich und fertig. Stimmt das überhaupt? Wäre jetzt die Frage. Beziehungsweise können wir, wenn wir die Atembetrachtung auf diese vom Buddha her angeleitete Art machen, können wir mit dem ganzen Körper mal auf empfundener Ebene in Berührung kommen und dann vielleicht merken, im Rahmen dieser Klarheit merken, was gerade im Körper so vor sich geht. Und dann allein dadurch, dass wir unseren Geist mit dem beschäftigen, was jetzt im Moment gerade passiert. Ein atmender Körper, der sich so und so anfühlt. Dadurch tragen wir jetzt etwas dazu bei, dass dieses Geist-Körper gespannt zur Ruhe kommt. Und er merkt das selber, was wir körperlich dazu beitragen können, dass das Ganze zur Ruhe kommt, hält sich relativ in Grenzen. Wir können hier aus unserer Wohnstätte hierher kommen, ins Buddhahaus München, die Klarastraße 4, und uns hier hinsetzen, auf ein Meditationskissen, uns eine halbe Stunde nicht mehr bewegen, die Augen schließen und sogar die Beine verschränken und die Hände meditativ in den Schoß legen. Das können wir alles machen. Und vielleicht sogar noch einen meditativen Gesichtsausdruck raussuchen. Aber mehr können wir nicht machen, um das gesamte Ding zu beruhigen. Also der Rest liegt dann schon am Geist und das mit dem Geist machen. Und spannenderweise, wenn wir dann mit dem Geist das Richtige machen, und das ist in dem Fall eben einfach nur diese Fähigkeit, die er hat, seine Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, es hier zu spezialisieren und auf den Atem im Körper zu richten. Den Atem zu verwenden, um mit dem Geist den ganzen Körper zu empfinden. Und wenn wir das eine Zeit lang machen, dann merken wir, dass dieses Geist-Körper-Gezapple auf körperlicher Ebene anfängt, sich zu beruhigen. Und dann merken wir, dass dadurch, dass diese Erinnerungen und Einstellungen aus dem Alltagsleben, dadurch, dass die jetzt nicht mehr so viel Platz haben, weil wir unsere Aufmerksamkeit ja auf den Atem und den Körper richten und das immer wieder machen und uns da immer wieder daran erinnern, dass wir eigentlich achtsam sein wollen. Und durch das Ganze beginnt sich der körperliche Effekt unserer geistigen Unruhe zu legen. Und was wir dann empfinden und erleben, ist nicht das Gefühl, jetzt bin ich erst richtig mein Körper und vorher war ich es nicht, sondern also zumindest erlebe ich das so. Der Körper wird gefühlt und empfunden, aber gleichzeitig wird das Ganze auch so durchlässig und undefinierbar, unbegrenzt, unumgrenzbar, dass man sich von dieser Idee, ich bin der Körper, eigentlich recht gern und leicht lösen kann. Und das ist ein Moment großer Erleichterung und großer Zufriedenheit. Also vielleicht am Anfang kleiner Erleichterung und kleiner Zufriedenheit. Man muss ja nicht immer gleich mit den großen Dingen anfangen. Aber versucht mal darauf zu achten in eurer Meditation. Kann ich das als erleichternd empfinden, wenn ich meinen ganzen Körper erlebe in diesem Zustand, des nicht mehr irgendetwas hinterherlaufens. Und das ist im Prinzip ein Sprungbrett für ganz viele schöne Dinge, die wir in unserer Meditation machen können. Das ist sozusagen der Punkt, wo man anfängt, mit dem Geist wirklich was anfangen zu können. Das ist da, wo man wirklich quasi, wo einem der Griff dieses Werkzeugs in der Hand liegt. Am Anfang hat man vielleicht noch irgendwie die falsche Seite von einem Werkzeug in der Hand und schneidet sich vielleicht den Finger auf und weiß gar nicht recht, was für ein Werkzeug das ist. Aber in dem Moment, könnte man sagen, hat man einen arbeitsfähigen Geist. Und einen arbeitsfähigen Geist zu haben, hat viele Vorteile oder ist etwas, was man schon als eine schöne Auswirkung, eine schöne Frucht, ein schönes Ergebnis der Meditation sehen kann. Das Ganze kann sich dann natürlich noch weiterentwickeln und weiter vertiefen. Aber bevor wir darüber sprechen, wozu es sich weiterentwickeln kann, würde ich gerne noch zwei andere Übungen besprechen, die wir auch verwenden können, um unseren Geist mit dem Körper zu beschäftigen. Die nächste Übung beschäftigt sich mit den Körperstellungen oder mit den Körperpositionierungen, wäre vielleicht das genaueste Wort, auch wenn es ein bisschen sperrig ist. Weiter im Mönche. Weiß ein Mönch beim Gehen, ich gehe, beim Stehen, ich stehe, beim Sitzen, ich sitze, beim Liegen weiß er, ich liege. Oder er weiß, in welcher Stellung sich sein Körper eben gerade befindet. Und im Prinzip machen wir hier dieselbe Übung, die wir in der Atembetrachtung machen, nur ein bisschen unter anderen Vorzeichen. Also wir verwenden wieder ein Phänomen, das im Rahmen des Körperlichen auftritt, um den Geist mit dem Körper zu beschäftigen, um die Aufmerksamkeit auf den Körper zum Ruhen zu bringen. Lustig finde ich auch, dass der Buddha hier tatsächlich die Ich-Form gewählt hat. Da werden jetzt vielleicht ein paar von sich selbst streng erzogene Buddhisten schon ihre Augenbrauen nach oben gehen gespürt haben, wenn es da heißt, ich gehe und ich sitze, weil der Buddha hat doch gesagt, ein Ich gibt es gar nicht. Das stimmt schon, aber in dem Falle ist das nicht so tragisch, im Gegenteil, das kann sogar vielleicht ein bisschen unser Ich anlocken. Wenn wir sagen, ich gehe und ich sitze, weil man jetzt nur sagen würde, gehen oder die Daseinsgruppen gehen, dann würde der Geist vielleicht auch schnell abschalten und sagen, ja, dann geht es ja nicht um mich, dann muss ich auch nicht aufpassen. Also es ist hier eine sehr persönliche Einladung an den Geist, sich im Gehen wiederzufinden. Und versucht das mal, gar nicht so einfach, sich mit dem Gehen zu identifizieren. Weil, und das ist das Schöne, also wenn man das jetzt mal nur so liest, würde man sich denken, ah, wenn ich das mache, dann werde ich das so toll spüren, wie ich gehe, und dann werde ich viel mehr ich selber sein. Und wenn man es dann aber wirklich macht, dann merkt man das eigentlich, also wenn man jetzt nicht nur stur bei diesem ich gehe, das jetzt wie so ein Mantra in seinen Geist hämmert, sondern wirklich das Erleben dann des Gehens einmal sich bewusst macht, da wird es eigentlich auch deutlich, dass es ein körperlicher Vorgang ist, der eigentlich nirgends irgendwo so eine stabile Größe mit sich führt, die man jetzt für etwas, was dem entsprechen könnte, was man normalerweise für den Körper hält. Ja, ist das verständlich? Also probiert es einfach auch mal aus vielleicht. Wenn wir heute und morgen, vor allem kann man dann ja immer noch ein bisschen Gehmeditation machen nach dem Mittagessen, wenn dann die Elemente die Achtsamkeit aufsaugen, weil man schwer gegessen hat und er eine Gehmeditation macht, dann versucht einfach mal beim Gehen. Ja schon, ich gehe, gut, das darf man sagen, das ist so quasi das, was mich bei der Stange hält. Mein Meditationshilfsgedanke, ich gehe, wenn ich gehe, wenn ich soll ja nur wissen, dass ich gehe, wenn ich gehe. Und was macht das dann mit mir, wenn ich eine Zeit lang einfach nur weiß, dass ich gehe? Ja, und vielleicht kommt man dann an einen ganz ähnlichen Punkt wie da, wo man hinkommt, wenn man diese Atembetrachtung auf die jetzt erklärte Art macht. Das ist eine Übung, die anfänglich mit Wissensklarheit arbeitet, dann aber mehr in so einen sammlungsartigen Zustand führen kann. Vielleicht ist das der Grund, das ist jetzt aber meine persönliche Interpretation, warum der Buddha hier eben noch eine, das noch detailreicher, eine extra Übung gestaltet hat, um wieder diesen Aspekt der Wissensklarheit mehr zu schärfen. Also ich kann jetzt hier so meinen Unterarm abwesend kratzen, oder ich kann das mit Achtsamkeit machen und die Achtsamkeit dazu verwenden, mich zu sammeln. Oder ich kann das auch machen, um meine Wissensklarheit zu schärfen, indem ich weiß, aha, genau das mache ich jetzt in meinem Arm. Und es geht mir gar nicht so darum, das zu verwenden und dann den Geist zu beruhigen. Es geht mir darum, diese intelligente, wache Seite des Geistes zu stärken, zu üben, zu kräftigen, die einfach weiß, was jetzt gerade passiert, die Dinge erkennen kann als das, was sie sind. Also wie klingt das dann beim Buddha? Weiter im Mönche ist ein Mönch einer, der wissensklar handelt, beim Hin- und Hergehen, beim Hin- und Wegschauen, beim Beugen und Strecken der Glieder, beim Tragen der Robe, beim Tragen von Doppelrobe und Schale, beim Essen, Trinken, Kauen, Schmecken, beim Ausscheiden von Kot und Urin, einer, der wissensklar handelt, beim Gehen, Stehen, Sitzen, Einschlafen, Aufwachen, beim Reden und Schweigen. Natürlich auch bei jeder anderen Tätigkeit, die im Alltag so verrichtet. Das ist jetzt sozusagen ein Standardtag im Leben eines buddhistischen Mönches vor 2500 Jahren. Das sind so die Highlights sozusagen. Und schaut einfach, was sind in eurem Leben so die wichtigsten Tätigkeiten oder die auffälligsten Tätigkeiten. Wenn ihr jetzt eine Liste von 15 Tätigkeiten aufschreiben würdet, also das sind die, die dem Buddha eingefallen sind, weil die halt in seinem Alltag am häufigsten vorkommen. Können bei euch natürlich ganz anders klingen. Aber jede Tätigkeit ist ein geeignetes Meditationsobjekt, wenn wir es verwenden, um den Geist unmittelbar mit dem Körper zu beschäftigen. Ich lese noch einmal vor den Nachspann, was dabei herauskommen soll. Während er so unberauscht, einsatzfreudig, beharrlich verweilt, schwinden seine Erinnerungen und Einstellungen, die mit dem Alltagsleben zu tun haben. Mit dem Schwinden wird sein Geist innerlich zum Stehen gebracht, setzt sich, wird einheitlich und sammelt sich. Auf diese Weise entfaltet ein Mönch auf den Körper gerichtete Achtsamkeit. Gut, ich möchte noch abschließen mit einem schönen Gleichnis. Gleichnisse kann man sich ja immer besonders gut merken. Auch hier aus unserer Lehrrede. Ich lese es mal vor, dann schauen wir, was wir damit anfangen können. Angenommen, da wäre eine hohle, leere Wasserkanne auf einem Gestell bereitgestellt, ein Mann käme mit einem Vorrat an Wasser daher. Soweit ein nachvollziehbarer Sachverhalt. Was meint ihr, Epikus, könnte der Mann Wasser in die Kanne gießen? Irgendwelche Vorschläge? Das möchte ich niemand blamieren, aber das ist eigentlich eine relativ einfache Frage. Kann man in eine leere Kanne Wasser gießen?
Wenn sie leer ist, ja.
Ja, okay. Da sind wir uns einig. Ja, ehrwürdiger Herr. Das hätte ja eine Fangfrage sein können. Ne? Man weiß ja nie. Ja, ehrwürdiger Herr. In eine leere Wasserkanne kann man einen Vorrat an Wasser gießen. Genauso Epikus findet Mara, wenn jemand die Achtsamkeit auf den Körper nicht entfaltet und geübt hat, einen Eingang und Halt in ihn. Also wer ist Mara?
Das Böse sozusagen.
Das Böse sozusagen. Mhm. Ja, also was wäre das jetzt in dem Kontext?
Ich habe es nicht ganz verstanden.
Also, in unserem Zusammenhang mit der Körperachtsamkeit und so weiter, was könnte da als Mara sein? Ja, vielleicht ja gerade diese Erinnerungen und Einstellungen, die mit dem Alltag zu tun haben und alle unheilsamen Geisteszustände, die dann da rauswuchern. Ne, wenn ich den Geist einfach dahin spinnen lasse, dann kann es leicht passieren, dass irgendein Sinneseindruck Ärger in mir auslöst und ein anderer Habgier und ein dritter Neid und einer und der nächste wieder das und der nächste das. Und wir sind ständig gefesselt von diesem verinnerlichten psychologischen Mara. Ne? Also diese Kraft, die uns immer wieder ins Dukkha hineintreibt, einfach dadurch, dass wir es nicht besser wissen. Angenommen, da wäre eine Wasserkanne, die auf einem Gestell bereitgestellt. Angenommen, da wäre eine Wasserkanne auf einem Gestell bereitgestellt, voll Wasser bis zum Rand, so dass die Krähen davon trinken könnten. Und der Mann käme mit einem Vorrat an Wasser daher. Was meint ihr, Epikus? Könnte der Mann Wasser in die Kanne gießen? Nein, ehrwürdiger Herr. Genauso Epikus kann Mara, wenn jemand die Achtsamkeit auf den Körper entfaltet und geübt hat, keinen Eingang und Halt in ihm finden. Ja. Selbst wenn ihr in einer Woche alles vergessen habt, ihr werdet euch immer noch fragen, was die Krähen damit zu tun haben. Also was ein Gefäß, das so voll ist, dass Krähen davon trinken können. Ne, muss man, ein Krähe ist ja echt arm dran, der hat so einen langen Schnabel und Vögel können ja nicht quasi das einsaugen und dann schlucken, die müssen das immer so in ihren Schnabel hineinschaufeln und dann die Kehle runterrinnen lassen. Also ein Gefäß, das so, von dem eine Krähe trinken kann, das ist schon richtig voll. Irgendwie ganz nett, ne? Wie der Buddha sagen will, dass eine Wasserkanne ganz voll ist. Also, was können wir da jetzt mitnehmen von dem Gleichnis? Ich finde, das passt jetzt gerade auch. Der Buddha hat die zwar jetzt nicht verschiedenen Übungen zugeordnet, das habe ich jetzt persönlich bewerkstelligt und habe mir eben die jetzt gerade für heute ausgesucht, weil ich das Gefühl habe, dass das sehr gut passt zu dieser gefühlten Körperachtsamkeit, weil wir den Körper dann vielleicht wirklich auch wie ein Gefäß empfinden. Und wenn da unsere Achtsamkeit drin ist in dem Gefäß, dann passt der Mara nicht auch noch rein. Aber wenn wir uns da nicht drum kümmern und das Gefäß nur irgendwo leer in der Ecke steht, ja, dann hat der Mara dann natürlich seine Freude damit und kann da alles Mögliche reingießen. Dann ist da Platz. Also Achtsamkeit auf den Körper gerichtet, kann so funktionieren, dass dann Mara keinen Platz mehr in uns hat, weil wir was zu tun haben. Das ist ja im Prinzip das Dilemma, das wir als Menschen haben, dass wir nichts Gescheites zu tun haben. Und darum suchen wir uns dann 100.000 Alltagsprobleme, weil wir glauben, wenn ich die löse, dann ist mein Leben in Ordnung oder dann ist mein Dukkha behoben. Ja, und in Wirklichkeit gäbe es ja sehr wohl was zu tun und so einfach den Geist beim Körper zu halten. Nur wenn wir das nicht machen, dann können wir uns nicht erwarten, dass Mara uns verschont. Drum würde ich vorschlagen, dass wir heute noch, haben wir noch eine halbe Stunde und ihr habt heute noch einige Stunden dazu, müsst alle noch nach Hause irgendwie, ja, und da könnt ihr es entweder am Nachhauseweg noch schnell alle E-Mails schreiben, die ihr dann morgen nicht mehr schreiben müsst, wenn ihr sie heute schon schreibt, oder könnt mal versuchen, euer Gefäß voll zu halten oder zumindest halb voll. Ja? Dann kann vielleicht keine Krähe davon schlürfen, aber der Mara kann vielleicht nur ein bisschen was oben reinschütten und dann ist dann ist der ganze Mara-Quatsch zumindest schon mal ein bisschen verdünnt und ist nicht mehr ganz so unangenehm. Ja, es geht ja jetzt nicht darum, irgendwie was Richtiges zu machen, damit dann dem Buddha gefällt, sondern wir selber wollen kein Dukkha haben, um das geht es. Der Buddha geht ja nicht um irgendwas anderes, als uns einen Weg zu zeigen, wie es uns besser geht. Okay, ich denke, das reicht mal für heute. Wir können eine kleine Pause machen und dann nochmal zusammen meditieren. Und wenn es im ganzen Schluss noch ein paar Fragen gibt, dann können wir die heute stellen und für die, die morgen da sind, morgen gibt es auch noch jede Menge Zeit, Fragen zu stellen. Danke für eure Aufmerksamkeit.